Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Simon Kurzhalt zum Thema Notfallpsychiatrie. Wie kann eine gute präklinische Versorgung funktionieren? Viel Spaß beim Zuhören.
Lieber Simon, herzlich willkommen ein weiteres Mal im Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du wieder Teil des Ganzen hier bist. Du bist ja hinlänglich bekannt, muss man sagen, hier im Podcast. Deswegen musst du dich heute nicht vorstellen. Ich stelle dich trotzdem aber nochmal kurz denjenigen vor, die dich noch nicht kennen. Du bist Psychiater, du bist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, du bist Oberarzt einer akutpsychiatrischen Station und ja, so ein bisschen dein Steckenpferd immer war schon die Notfallpsychiatrie, die Akutpsychiatrie und das war auch der Grund offensichtlich, warum du da ein Buch drüber geschrieben hast, das jetzt bald rauskommt. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, finde das immer sehr bewundernswert, wenn Leute Bücher schreiben. Ja, gerne. Das ist schon echt eine ganz große Nummer, finde ich. Simon, die Frage muss ich jetzt stellen. Warum ist es dir überhaupt in den Kopf gekommen, ein Buch zu schreiben über das Thema Notfallpsychiatrie?
Gute Frage. Vielen Dank erstmal für die Einladung und ich freue mich schon, dass wir da jetzt einsteigen können. Ja, ich bin jetzt seit etwas mehr als 10 Jahren in der Klinik und beschäftige mich da eben vorwiegend mit der Behandlung von schweren psychischen Erkrankungen und habe über die Jahre festgestellt, dass gerade im Bereich außerhalb der Klinik das Wissen über psychiatrische Erkrankungen, Kenntnisse von psychiatrischen Erkrankungen, Umgang mit psychisch erkrankten Personen und auch Sicherheit gerade im Umgang mit psychisch erkrankten Personen ja häufig lückenhaft eigentlich nur da ist. Und habe das auch von vielen Patienten zurückgemeldet bekommen, die dann schildern, wie sie sich gefühlt haben in so einer Notfallsituation. Ne? Wenn keiner so richtig versteht, was passiert. Auch die teilweise ja Notärzte, die häufig natürlich keine psychiatrischen Fachärzte sind und ganz viele medizinische Inhalte können und auch abbilden können, aber eben häufig unzureichend ausgebildet sind, was so psychiatrische Erkrankungen angeht. Einfach habe ich auf verschiedenen Ebenen das festgestellt und beobachte das jetzt seit vielen Jahren und habe da auch schon früh versucht, an die entsprechenden Strukturen zu gelangen, ne? Ob das über die Feuerwehr ist oder über leitende Notärzte vom Rettungsdienst, aber auch in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie der Polizei zum Beispiel, die ja häufig auch ja, die Ersten sein können, die Personen, die psychisch auffällig sind, antreffen. Und ja, mir ist einfach deutlich geworden, dass da sehr viel heterogener Kenntnisstand ist und dass sich da ja hoffentlich was ändern lässt, indem man ja Inhalte möglichst ja gut aufbereitet zusammenführen kann. Und ich hatte halt das Glück, dass mich jemand, ein Verleger, angefragt hat vom medizinisch-wissenschaftlichen Verlag und mich gefragt hat, ob ich nicht einfach ein Buch schreiben möchte. Und dann habe ich natürlich dankend angenommen und freue mich, dass ich das gemacht habe. War natürlich sehr viel Arbeit, aber es hat total viel Spaß gemacht. Und ich habe auch nette Mitautoren gewinnen können. Und genau, aber das ist so der Hintergrund, warum ich mich mit diesem Buch überhaupt befasst habe. Der Titel von dem Buch ist übrigens Präklinische Notfallpsychiatrie und Krisenhilfe. Genau, erscheint jetzt Ende September 2024.
Ich finde, das Buch hat so einen schönen Untertitel, Sicherheit im Umgang. Und das kennzeichnet ja auch nochmal, was nämlich in der Präklinik passiert häufig, nämlich, dass da einfach ganz viel Unsicherheit herrscht. Und ja auch verständlicherweise, weil eben diese Menschen häufig eben keine spezifischen Vorkenntnisse haben. Das bedeutet aber auch, dass das Buch geschrieben ist, nicht für den Spezialisten, für den Psychiater, der in der Klinik sitzt, sondern oder in der Praxis sitzt, sondern eben auch für Laien. Ist das richtig? Also für medizinische Laien?
Genau, es ist kein psychiatrisches Fachbuch im engeren Sinne, also jetzt für psychiatrische Fachkräfte. Die können das natürlich auch gerne sich zulegen und durchgehen. Ich glaube, da findet jeder was, was für ihn von Belang und Interesse ist. An sich sind die Adressaten jedoch nicht psychiatrisch Professionelle, also Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ob das Ärzte, Pflegekräfte, Psychotherapeuten sind, Sozialarbeiter, das können aber auch Personen sein, die in Institutionen arbeiten, Personen, die zum Beispiel Einrichtungen leiten, Pflegeeinrichtungen oder auch Wohnungslosenhilfeeinrichtungen, Kinder-Jugendeinrichtungen, Gefährdeteneinrichtungen, Obdachloseneinrichtungen etc. Aber auch für den Rettungsdienst, für Notfallsanitäter, Notärzte, Hausärzte, also im Endeffekt für alle Personen, die im Gesundheitswesen Bedarf haben, psychiatrische Erkrankungen besser einordnen zu können, und auch solche Institutionen wie die Polizei, die einfach häufig mit dieser Personengruppe oder mit Personengruppen zu tun hat, die sich psychisch auffällig verhalten. Das war so, genau, das ist so die die Zielgruppe, die wir da ansprechen wollen. Ich habe das nicht alleine geschrieben, das Buch, und habe, wie gesagt, ein paar nette Mitautoren finden können. Darunter habe ich noch zwei ärztliche Kolleginnen. Ich habe einen Rettungssanitäter mit dabei, habe noch einen ärztlichen Kollegen, der etwas zu Deeskalation geschrieben hat. Habe Menschen aus Beratungs- oder aus beratenden Bereichen, also so niedrigschwellige Hilfsangebote, Selbsthilfeangebote zum Beispiel, ne? Oder einfach niedrigschwellige Unterstützung für psychische Erkrankungen. Genau, das ist so ein bunter Mix. Ich habe auch einen Betroffenen, der etwas mitgeschrieben hat, der selber eine psychische Erkrankung hat und als Genesungsbegleiter tätig ist. Also es ist eine runde Mischung von Personen, die ja, sich einfach durch Kompetenz in diesem Bereich psychische Erkrankungen auszeichnet.
Der Marc Weinert ist einer der ärztlichen Kollegen, der mitgeschrieben hat, der ja auch schon hier bei uns im Podcast zu Gast war, der sich ja mit Notfallmedizin auf der einen Seite und mit Kommunikation auf der anderen Seite sehr gut auskennt. Lass uns noch mal kurz so ein bisschen diesen Begriff Notfallpsychiatrie mit Leben füllen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, was meinst du damit? Also was sind das klassischerweise für Notfälle? Und wie äußern die sich dem Laien? Also wie trifft der Laie, der Polizist möglicherweise auf der Straße den psychiatrischen Notfall an?
Das kann sich eben ganz unterschiedlich zeigen, ne? Der Klassiker ist ja, psychiatrische Notfälle ereignen sich nicht im Krankenhaus und schon gar nicht in der Psychiatrie, sondern eben in all unseren anderen Lebensbereichen. Auf der Arbeit, auf der Straße, egal wo, können Menschen akute psychische Krisen entwickeln und können sich dann entsprechend total individuell auch verhalten. Also Kennzeichen ist häufig, dass sich die Patienten oder die Personen einfach abweichend verhalten, also abweichende Verhaltensweisen haben, nicht mehr nachvollziehbar wirken, auch in der Kontaktfähigkeit eingeschränkt wirken, vielleicht auch laut sind oder aggressiv sind, hostil, also feindselig sind vielleicht, ne, und auch tätlich sein können mitunter. Es gibt ja unterschiedliche Definitionen von Notfällen und auch von medizinischen Notfällen, aber psychiatrischer Notfall ist im Endeffekt ja auf der Grundlage von veränderten psychischen Verhaltensweisen und verändertem psychischen Erleben bestehende Situationen, die eben akuter Hilfe und akuter ärztlicher Unterstützung bedarf, wo es mitunter eben einfach um ja, vitale Bedrohungen gehen kann bei den Personen, die zum Beispiel suizidal sind oder eben psychotische Symptome haben und Realitätsverkennung eine Rolle spielt. Also das sind so, das ist, summiert mal so unter dem psychiatrischen Notfall. Das können, wie gesagt, Schizophrenien sein zum Beispiel oder auch Persönlichkeitsstörungen, die mit Suizidalität einhergehen, aber auch Erkrankungen wie akute Depressionen oder delirante Syndrome oder bipolare Erkrankungen zum Beispiel. Ne? Also die dann ganz akut auch für die Person sozusagen gefährdend werden oder wo die Person vielleicht auch andere unbeteiligte Personen gefährden.
Was würdest du denn sagen, also wenn wir jetzt so ein bisschen dein Buch so ein bisschen spoilern sozusagen, was ist denn total wichtig aus deiner Sicht so für die Erstbewertung von solchen Situationen, wenn jetzt medizinisches Personal vor Ort ist, wenn Polizei vor Ort ist, wenn vielleicht der Rettungsdienst vor Ort ist, was ist wichtig oder was ist dir aus deiner Sicht wichtig in der Erstbewertung und was sind so vielleicht auch so häufige Fehlbewertungen, die man so mitbekommt, die du ja wahrscheinlich auch in deiner auf deiner Akutstation mitbekommst, Fehleinschätzungen, Fehlbewertungen, die so typisch sind?
Ich glaube, dass das ganz undankbar ist für gerade auch für ärztliche Kollegen, die im Notarzt tätig sind oder auch im Rettungsdienst tätig sind, wobei die Kollegen aus dem Rettungsdienst haben relativ viel oder überproportional im Vergleich zu Notärzten viel mit psychisch auffälligen Personen zu tun. Da tun sich die Menschen aus dem Rettungsdienst häufig leichter als jetzt gezielt die Notärzte. Das Hauptproblem ist natürlich, dass man insgesamt an seine diagnostischen Limitationen kommt. Man kann natürlich keine großartigen laborchemischen Untersuchungen draußen im Notfall durchführen. Man kann jetzt keinen Ausschluss-CT machen zum Beispiel und gucken, hat er jetzt eine hirnorganische Pathologie, die das erklären könnte. Ich glaube, ganz wichtig zu wissen ist immer, jede, egal wie gelagerte psychische auffällige Symptomatik kann eben durch organische Erkrankung hervorgerufen werden. Ne? Also psychische Erkrankungen sind im Endeffekt die Ausschlussdiagnose. Ja? Also was wir in der Psychiatrie behandeln, wir haben natürlich auch Differentialdiagnostik innerhalb des Kapitel F von der ICD-10 bzw. ICD-11. Aber in der Regel gehen wir davon aus, dass die Menschen keine somatische Erkrankung haben, die das Zustandsbild erklärt. Aber das ist eben der Punkt, wo es für die Notärzte ja anfängt oder für den Rettungsdienst. Ne? Also keiner weiß, ist das jetzt eine genuine psychische Erkrankung oder ist das vielleicht ein Medical Mimic sozusagen? Ne? Also ist das eine somatische Erkrankung, die psychische Auffälligkeiten hervorruft? So, das ist schon mal das erste Dilemma. Dann ist es häufig so, dass man auf unzureichenden Informationen sitzt. Ja, also man hat vielleicht eine Person, die gar nicht richtig geordnete Ausführungen machen kann und gar keine Angaben machen kann, vielleicht auch auf Fragen gar nicht reagiert, überhaupt keine vernünftige Eigenanamnese durchführbar ist. Dann steht auch nicht immer ein Angehöriger dabei, der sagen kann, ja, hier, das ist jetzt mein Schwager, Neffe, Bruder, Schwibschwager, who knows, und kann da auch keine Angaben zu machen. Das heißt, man ist schon ziemlich bedient in dieser Situation und da bietet sich an, glaube ich, mit ganz basalen Werkzeugen zu arbeiten, ne? Nämlich zu schauen, wie ist eigentlich die Kontaktfähigkeit, ne? Kann die Person auf mich reagieren? Gibt es die Möglichkeit von einem Rapport tatsächlich, ne? Also können die verstehen, was ich von denen will? Wissen die, warum ich da bin? Verstehen die mich überhaupt? Also habe ich denen das auch vernünftig dargelegt, wer ich bin? Warum bin ich eigentlich hier? Guten Tag, mein Name ist Gurzals, ich bin der Notarzt und ich bin hier, weil Sie offenbar Unterstützung brauchen. Das heißt, da ist man schon mal gut beraten, wenn man sich vorstellt und sagt, warum man da ist. Ne? Also wirklich brutale Basics helfen da ja häufig auch. Und was ganz typisch ist, bei so unübersichtlichen Einsätzen, die so im Rettungsdienst oder auch in Zusammenkunft mit Polizei dann sind, da gibt es auf Informationsebene ganz viele unterschiedliche Kenntnisstände. Ja? Vielleicht kommt zuerst die Polizei. Ja? 20 Minuten später kommt dann der Rettungsdienst. Ja? Dann gibt die Polizei ihre Infos an den Rettungsdienst weiter. Dann warten alle auf den Notarzt, weil alle sind sich irgendwie einig, nee, da kommen wir jetzt nicht voran. Da muss jetzt vielleicht auch ein Notarzt kommen, um zu überlegen, muss die Person jetzt ins Krankenhaus? Vielleicht will die Person auch gar nicht ins Krankenhaus. Gibt es ja immer die Möglichkeit, dann zu schauen, ist da so eine erhebliche Gefährdung da, dass jemand auch untergebracht werden muss gegen seinen Willen in einer psychiatrischen Klinik, Stichwort Psych-KG. Das heißt, bis das so weit ist, dass dann der Notarzt da ist und auch alle Informationen hat, vergeht sehr viel Zeit. Und da hat er vielleicht noch nicht mal mit dem Patienten gesprochen. Der Patient, der total unruhig, vielleicht auch psychotisch ist, vielleicht auch intoxikiert ist oder alles gleichzeitig ist. Das kann schon einfach eine sehr explosive Mischung sein, sodass man für eine ja letztlich psychiatrische Einschätzung gar nicht so viel Zeit hat. Ne? Das heißt, sich dann zu berufen auf so Aspekte wie, kann ich mit der Person sprechen? Ist die kontaktfähig? Versteht die Person, was gerade passiert? Ist die Person einwilligungsfähig in dem Moment? Ne? Ist sie orientiert? Und dann kann ich überlegen, mich zu bedienen an zum Beispiel dem diagnostischen System, was wir in der Psychiatrie nutzen, das AMDP-System. Das ist quasi der Werkzeugkasten des Psychiaters. Der Psychiater hat ja kein Hämmerchen wie der Neurologe, wenn er...
Was sehr schade ist.
Wir haben natürlich auch alle ein Hämmerchen und eine Leuchte und ein... Und eine Stimmgabel, aber damit kommst du natürlich in der Situation nicht weiter. Das heißt, das AMDP-System, also das ist ein Diagnose-Koffer sozusagen, wo über 100 Einzelsymptome abgefragt werden können. Das eignet sich natürlich prinzipiell nicht für den Notfall, sondern da muss man einfach ein bisschen runterbrechen, um solche Sachen zu bewerten, wie ist die Orientierung, wie ist die Wahrnehmung, wie ist die Konzentration, wie sind formalgedankliche Zustandsbilder bei dem Patienten. Ne? Kann der sich äußern, kann der sich geordnet äußern oder ist der total verworren oder sprunghaft oder ungeordnet? Gibt es Warninhalte zum Beispiel. Ne? Also gibt es also abweichende Realitätswahrnehmungen, die so nicht objektivierbar sind. Also subjektive Fehlwahrnehmungen bei der Person. Gibt es Auffälligkeiten in der Emotionalität, also in der Affektlage. Ne? Ist Patient gereizt oder aggressiv, traurig, ratlos, verzweifelt? Gibt es psychomotorische Auffälligkeiten? Ne? Sind die Patienten erregt, bewegungsverarmt oder bewegungsvermehrt, gibt es Hinweise auf Suizidalität zum Beispiel. Ne? Also das sind so die großen Punkte in diesem psychiatrischen Diagnostikkörperchen, die man sich angucken sollte, wenn man eben im Notdienst tätig ist, weil je nach Region zwischen 10, 15, manchmal auch 20% der Fälle, die man als jetzt zum Beispiel Sanitäter draußen auf der Straße hat, sind psychiatrische Konstellationen. Ja? Und dazu gehören auch abweichende Verhaltensweisen im Rahmen von Intoxikation mit psychoaktiven Substanzen. Genau.
Ich habe gerade gedacht, es gibt ja im Rettungsdienst ist ja alles wirklich sehr strukturiert und operationalisiert. Und ich habe gerade gedacht, wenn es dieses AMDP-System gibt, mit der Möglichkeit einer strukturierten Anamneseerhebung oder Befunderhebung, natürlich jetzt nicht mit den 100 Items, die es da gibt, aber das wäre ja auch eine Möglichkeit, das sozusagen auch zu erfassen. Ne? Also es gibt ja dieses ABCDE-System der Ersteinschätzung im Notfall, der immer gemacht wird. Oder die immer gemacht wird, das könnte man ja auch auf die psychiatrischen Items, auf dem psychiatrischen Bereich könnte man das ja auch erweitern, oder?
Genau, was macht denn das Arbeiten einfach, ne, wenn wir ein Schema haben? Ne? Ein Schema haben wir alle vor Augen, wenn wir bestimmte medizinische Aspekte uns denen annehmen. Aber das gibt's ja, eben überwiegend für psychische Erkrankungen, gerade im Notdienst oder im Notfallwesen nicht. Finde ich auch schade. Würde sich total eignen und würde, glaube ich, viele Probleme vermindern. Gerade auch, woraus ziehen wir denn Erkenntnisse in der Medizin? Wir müssen Daten haben, wir müssen Erkenntnisse aus diesen Daten ziehen und müssen gucken, wie können wir das, was wir auf Datenlage haben, in unsere klinische Realität übersetzen. Und das findet da häufig nicht statt. Also das wäre in meinen Augen ein Punkt, wo man auch jetzt nicht viele einzelne Punkte rausnehmen müsste. Man könnte sich tatsächlich auf so einzelne ausgestanzte Bereiche konzentrieren, wie eben Orientierung, Suizidalität, psychotische Verhaltensweisen und Erregung zum Beispiel oder Aggressivität. Das wären 4 Punkte, da könnte man einen Check dran machen und schon hätte man vielleicht ja ein bisschen ein besseres Gefühl bei so einer Einschätzung. Ja.
Können wir mal noch mal ein bisschen sprechen über so Therapie und Management von psychiatrischen Notfällen? Also so jetzt in einer idealen Welt. Was ist so aus deiner Sicht so hilfreich vor Ort, richtig präklinisch, auf der Straße sozusagen? Was braucht es, um solche psychiatrischen Notfälle oder auch diese Krisensituationen, die du ja auch in deinem Buch ansprichst, um die erfolgreich meistern zu können? Damit meine ich jetzt nicht nur Pharmakotherapie, sondern damit meine ich auch, weiß ich nicht, Deeskalationsverfahren zum Beispiel, oder?
Genau, also in Deutschland ist es ja so, dass sobald jemand oder relativ schnell, sobald jemand auffällig ist, im öffentlichen Raum gerade einfach schnell das Schema vorhanden ist, da rufen wir den Rettungsdienst an und dann muss der Rettungsdienst mal gucken. Ne? Das ist natürlich ein relativ einfaches Schema, wo auch den Patienten häufig gar nicht ausreichend gerecht wird. Ne? Man könnte sich überlegen, schon viel früher anzufangen. Ne? Also wirklich niedrigschwellige Beratungsangebote haben für Personen, die in psychischen Krisen sind. Und das können ja ganz banale Dinge erstmal sein. Ne? Streitigkeiten in der Familie, wo jemand, der vielleicht empfindsamer ist als der andere oder vielleicht auch schon Vorerkrankung mal oder eine psychische Krise schon mal vorher hatte, da einfach empfindlicher drauf reagiert und einfach vielleicht eine professionelle Person braucht, um sich über bestimmte Aspekte auszutauschen. Ne? Also einfach ein Gesprächspartner letztlich, um diese Belastung einfach mal loszuwerden oder einfach mal zu adressieren und da einfach mal klar drüber zu sprechen. Da bieten sich verschiedene Dinge an. Ne? Also es gibt Beratungsstellen für psychosoziale Krisen. Wir lassen da auch welche zu Wort kommen in dem Buch. Es gibt zum Beispiel vom Gemeindepsychiatrischen Verbund Deutschlands gibt es ein Internetprojekt im Moment, wo man aus ganz Deutschland, vollkommen egal, woher man kommt, also man kann auch anonym und auch nichts mit Krankenkasse zu tun oder so, sich da online zum Beispiel beraten lassen, per Chat oder auch per Video-Messaging zum Beispiel. Es gibt Selbsthilfegruppen, die man aufsuchen kann. Es gibt Institutionen wie den Sozialpsychiatrischen Dienst zum Beispiel, der in jeder Kommune für die Gesundheit der Bürger sozusagen da ist, ja, der auch also nicht nur von betroffenen Personen selber angesprochen werden kann, sondern auch von Angehörigen oder auch von Nachbarn zum Beispiel. Es gibt ja Personen, die so vor sich hin leben, keiner weiß, was eigentlich mit denen ist und die verhalten sich irgendwie komisch und wo dann die Nachbarn vielleicht bemerken, oder ist irgendwas, ich glaube, die brauchen Unterstützung oder diese Person wirkt irgendwie verwirrt auf mich, die sich dann zum Beispiel auch beim Gesundheitsamt zum Beispiel melden, ne, oder beim Sozialpsychiatrischen Dienst. Es muss also nicht immer automatisch ein Rettungsdienst sein. In manchen Situationen geht es eben dann einfach nicht anders. Ne. Wichtig ist, glaube ich, wenn die Personen, die dann professionell im Gesundheitswesen unterwegs sind und sich diesen Situationen stellen, eben hinreichend befähigt sind und wissen, wie die eine entsprechende Person auch ansprechen. Ja, also Krisenintervention fängt ja mit Sprechen an. Ne? Also das ist auch das, was wir in der Psychiatrie vorrangig machen. Wir müssen erstmal die Patienten verbal erreichen und die Patienten erstmal denen verständlich machen, dass wir die unterstützen wollen. Ja, es ist ja glücklicherweise bei weitem nicht so, dass wir jeden Patienten einfach mit Medikamenten behandeln. Wir sprechen ja vorher schon mit den Patienten, machen uns ein Bild und versuchen da auch eine Beziehung aufzubauen, weil das ist das, was wir in der Psychiatrie machen. Und das funktioniert auch gut. Aber es ist natürlich eine Frage, wie man es angeht und eine Frage der Übung. Das heißt, in so einer psychiatrischen Krisensituation ist natürlich Deeskalationskompetenz gefragt. Ne? Und wie deeskaliert man dann? Man muss natürlich erstmal eine Person ansprechen können, vernünftig. Ne? Und muss der Person mit nicht allzu vielen Worten klar machen, wer man ist, was man will und dass man die Person unterstützen will. Da kann man auf verschiedene Techniken zurückgreifen. Man sollte vor allen Dingen schauen, dass man ruhig und gelassen ist, nicht rumwedelt, die Person nicht unter Druck setzt. Ja, also auch einfach offene Fragen stellen, und sich nicht provozieren lassen zum Beispiel. Ja, und auch Kompromisse machen mit Personen und auch vor allen Dingen verstehen, warum sind die jetzt eigentlich so gerade? Was ist jetzt eigentlich die Grundlage, warum die Person jetzt gerade so ist? Das passiert ja nicht im Vakuum. Die Leute werden ja nicht im Vakuum auf einmal bedrohlich und gefährlich oder suizidal oder psychotisch, sondern das entwickelt sich ja. Und das vernünftig einzuschätzen, da tut man gut dran, sich mit Aspekten wie Deeskalation auseinanderzusetzen. Ne? Deswegen war das auch wichtig, dass wir den Markt da gewonnen haben, sozusagen, um das nochmal aufzuführen, weil das ja auch so ein bisschen sein Thema ist. Er macht ja selber auch, fährt ja selber auch Notarzt und hat eben genau diese Situation, die er dann eben 1:1 genauso erlebt und genauso schildern kann und da auch gut mit durchkommt. Es gibt solche Strategien wie Talking Down zum Beispiel, ne? Also wie man gezielt Personen beruhigen kann, einfach durch eine Taktik, die man sich selber zulegt, und das ist jetzt nichts, was kompliziert ist. Ne? Aber muss man sich halt einmal mit auseinandersetzen zum Beispiel. Das ist das Erste, was wir machen. Ja, und wenn wir dann merken, okay, damit können wir was reißen, dann können wir mit dem Patienten auch ganz anders sprechen, können dann sagen, okay, wir haben diese und jene Möglichkeiten, was wir tun können. Ne? Wir können jetzt versuchen, sie mit psychosozialen Werkzeugen sozusagen anzuleiten und sie da unterstützen, oder wir arbeiten medikamentös, psychotherapeutisch etc. Ja, genau, das wäre aber so der erste Step. Wenn ich aber merke, und das kommt ja vor regelmäßig, dass ich eine Person habe, die einfach nicht erreichbar ist und mit denen ich keinen guten Kontakt etablieren kann, ist man ja ganz schnell bei der Überlegung, was kann ich eigentlich machen? Kann ich medikamentös was machen? Kann ich da jetzt irgendwas tun? Und wir arbeiten natürlich viel mit Medikamenten auch in der psychiatrischen Klinik. Und das sind eben überwiegend Beruhigungsmittel, also entweder Benzodiazepine oder eben Antipsychotika. Vereinzelt halt auch je nach Störungsbild dann eben Stimmungsstabilisierer. Aber genau, Antipsychotika ist sicherlich der Großteil. Der Großteil der Medikamente, die da bei dieser Personengruppe jetzt verschrieben werden.
Sind die, Entschuldigung, wenn ich dazwischen frage, sind die Notärzte und die Rettungswagen, sind die diesbezüglich jetzt hier so in der Region diesbezüglich ausreichend ausgestattet? So? Sind da hilfreiche Medikamente an Bord normalerweise? Oder?
Benzodiazepine sind in der Regel beim Notarzt immer dabei. Ja, also Midazolam ist so, Dormicum ist so der Klassiker im NRW. Da ist das eigentlich alles da, oder NEF. Und das wird da auch benutzt. Ne? Was eben gar nicht benutzt wird, sind Antipsychotika. Ne? Das war sicherlich mal anders. Es gibt ja Haloperidol zum Beispiel zugelassen als Medikament zur Behandlung von akuten Erregungszuständen, psychomotorische Erregungszustände. Auch eben psychotischen Erregungszuständen, hatte allerdings vor ein paar Jahren so eine rote Handwarnung, dass man Haldol nicht IV verordnen kann ohne Monitoring, also ohne Kardiomonitoring, was vollkommen irrelevant ist, wenn die Patienten das oral nehmen oder halt als intramuskuläre Applikation. Man darf es halt natürlich nicht IV geben ohne Monitoring. Das hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass es ein Hemmnis sicherlich ist. Aber an sich bieten sich auch atypische Antipsychotika an für die Notfallbehandlung. Substanzen wie Olanzapin oder Risperidon oder genau, das wären so die gängigen, die relativ häufig verordnet werden, die auch ja, gute Eigenschaften mitbringen. Die haben natürlich den Nachteil im Vergleich zu einem Benzo, die wirken ein bisschen später. Ne? Also die fluten jetzt natürlich nicht so schnell an wie Midazolam über die Nasenschleimhaut. Ne? Das ist ja relativ fix. Das ist eine relativ fixe Wirkung. Aber wir haben natürlich auch den einen oder anderen Patienten, die dann mit Narkotika behandelt werden von den Notärzten. Ne? Also wir haben Patienten da, die mit Propofol bei uns in die Klinik kommen, ne? Oder mit Ketamin, weil je nachdem, welcher Notarzt da ist, ob das jetzt ein anästhesiologischer Notarzt ist oder ein chirurgischer Notarzt oder ein internistischer Notarzt, kann man schon sich ausrechnen, welches Präparat der benutzt. Ne? Aber wir hatten tatsächlich auch eine Person mal, die trotz Alkoholintoxikation mit Midazolam und Ketamin behandelt worden ist. Ja, also da muss man sich schon überlegen, ist das etwas, was den Patienten gefährdet? Ist das etwas, was ich, wenn ich eine Minute oder zwei Minuten mehr Zeit hätte und mir genau überlege, was habe ich eigentlich für Interventionsmöglichkeiten zur Verfügung, wäre das dann auch meine Wahl gewesen? Ne? Und ich glaube, dass ja, viele NEFs oder Notarztwagen da gut dran täten, sich zu überlegen, was wollen wir eigentlich an Antipsychotika? Wollen wir das nutzen? Ich habe ein kleines Beispiel. Ich habe mit dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst bei uns in der Stadt, wo ich arbeite, gesprochen und habe gesagt, pass auf, wieso nutzt ihr eigentlich kein Haldol? Ich mache euch eine SOP fertig. Wann kann man das Medikament nutzen? Wie kann man das Medikament safe nutzen? Und habe denen das zur Verfügung gestellt. Ne? Ob die das jetzt nutzen, steht auf einem vollkommen anderen Blatt. Aber die wissen zumindest, es ist zugelassen, man kann es machen. Und ob die es dann letztlich bestücken auf dem Wagen, ist ja erstmal nebensächlich. Ich glaube, wichtig ist eben, dass man sich damit auseinandersetzt und sich überlegt, welche Strategien haben wir eigentlich zur Verfügung. Ja.
Dein Buch hat natürlich auch ein Kapitel zu den rechtlichen Grundlagen, was so die Akutpsychiatrie betrifft. Das ist natürlich auch etwas, was sehr viel Unsicherheit macht, immer wieder PsychKG, Betreuungsgesetz, Unterbringung, Zwangsmedikation und so weiter und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht thematisieren, weil wir ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen haben hier im Podcast. Was ich am Schluss gerne nochmal mit dir besprechen würde, ist so dieses Thema Innovation, Zukunft der Akutpsychiatrie, der Notfallpsychiatrie. Was denkst du, also was gibt es für Möglichkeiten so am Horizont, um die Versorgung von psychiatrischen Notfällen, von psychiatrisch erkrankten Menschen zu verbessern in Deutschland? Und was sind vielleicht so Beispiele aus anderen Ländern diesbezüglich?
Ich glaube, wir müssen uns klar werden, dass diese Situationen in Zukunft häufiger werden. Ja, also psychiatrische Notfälle nehmen zu, über Jahre schon. Ja, und egal, wen man fragt, ob das Rettungsdienst ist, ob das Notärzte sind, ob das Polizisten sind, die sagen einhellig, das ist eine zunehmende Angelegenheit. Und so wie es jetzt läuft, dass sich Rettungsdienst und Notarzt um alles kümmert, das wird auf lange Sicht sicherlich nicht, zumindest nicht in der Qualität gehen, wie wir uns das eigentlich wünschen, in einem industrialisierten Land, wo wir eigentlich alle diese Kompetenzen und Fähigkeiten haben und über die verfügen, die nur nicht zielgerichtet einsetzen. Das heißt, genau, wir müssen uns anschauen, wie wird das vielleicht auch anderswo gehandhabt. Ne? Gibt es Ansätze, die da vielleicht ein bisschen mehr integrativer sind? Ja, es gibt aus England zum Beispiel gibt es Mental Health Care, so Kriseninterventionsgruppen, die mit Sozialarbeiter und mit psychiatrisch geschulten Pflegekräften oder eben auch mit Psychiatern dann unterwegs sind und da gezielt Kriseninterventionen leisten können, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten als ein internistischer Notarzt, der eben da keinen Zugang erstmal hat zu diesem ganzen Wissen. Und es kann ja auch nicht erwartet werden, dass sich jeder so ein Facharzt-Schinken reinzieht, während er eigentlich anästhesiologisch seinen Tätigkeitsbereich hat. Das sind, glaube ich, Dinge, wo wir uns hinentwickeln müssen. Es gibt vereinzelt gibt es in Deutschland Krisendienste. Ja, die sind sicherlich nicht so weit ausgebaut, wie das eigentlich intendiert ist. Ja, also wo wirklich auch professionelle Personen, Psychotherapeuten zum Beispiel, da sich auch gezielt mit Menschen in Krisen auseinandersetzen, mit dem Ziel, eben niedrigschwellig Angebote zu schaffen, die eben nicht immer mit einer Krankenhausbehandlung direkt enden. Weil was passiert eigentlich, wenn Rettungsdienst angerufen wird, wird die Person erstmal ins Krankenhaus gebracht. Ne? Das ist ja der Fakt. Ne? Der Großteil der Personen wird ja vom Rettungsdienst nicht einfach irgendwo sitzen gelassen, sondern die werden ja erstmal an einen Leistungserbringer gebracht, ne? Und welche Leistung dann erbracht wird, das ist natürlich total individuell. Ja, es liegt auch am Patienten, an der Vorerkrankung, es liegt auch an demjenigen, an den ich gerate in der Klinik. Also da sind so viele Variablen dabei, dass wir uns überlegen müssen, wie wir das eigentlich machen. Es gibt die Entwicklung der Gemeindenotfallsanitäter zum Beispiel in Deutschland, was vereinzelt Realität ist, wo also ganz gezielt in einzelnen Gemeinden Personen geschult sind und da auch unterwegs sind, auch Awareness schaffen und auch im Rahmen auch von Öffentlichkeitsarbeit verdeutlichen, was ist eigentlich möglich. Was auch denkbar und total zu begrüßen ist, ist der Einsatz von selber betroffenen Personen, die sich auch haben schulen lassen, sowas wie Genesungsbegleiter im Notfallkontext, ne? Also die dann wirklich auch nochmal gezielt auf die Person dann einwirken können und da auch positive Wirkungen mitbringen können. Ich glaube, da müssen wir aufhören, unsere Scheuklappen uns behindern zu lassen. Ne? Das ist ja häufig mit Medizin und Notfall so verbunden. Ne? Das wird einfach durch einen Arzt gemacht und einen Sanitäter und der Punkt. Ne? Also da muss man sich auch überlegen, wie wir qualitativ uns den Personen eigentlich nähern wollen und wie wir die Versorgungsqualität letztlich auch sichern wollen und besser machen wollen. Ja, also da gibt es ein paar Ausblicke auch in dem Kapitel, was ein Kollege geschrieben hat, der eben sich aus dem Rettungsdienst heraus mit solchen Dingen beschäftigt. Dann natürlich, klar, solche Dinge wie telemedizinische Beratung. Man könnte sich auch vorstellen, ein Notarzt hat eine Google-Glas-Brille auf und ist einem Psychiater zugeschaltet, der sich die ganze Szenerie live mit angucken kann zum Beispiel. Ja, also er sieht quasi durch die Brille des Notarztes diese Situation. Der Notarzt ist ja trotzdem noch vor Ort und kann da erstmal versuchen zu intervenieren, aber da kann dann quasi kompetent mitberaten werden zum Beispiel. Also da dürfen wir uns, glaube ich, für die Zukunft nicht scheuen, auch eben ja, innovativere Versorgungsaspekte uns zu überlegen und wie können wir eigentlich diese Kompetenz in psychiatrischen Wissen und auch Interventionskenntnisse, wie können wir die möglichst breit verteilen und soll ja keiner, der draußen sich in die erste Reihe stellt, will ja keiner einen scheiß Job machen. Ne? Also die Leute stehen da alle, um zu helfen und zu unterstützen. Aber manchmal brauchen die dann eben noch die Vermittlung von den Kompetenzen. Genau.
Also man kann es gut zusammenfassen, da ist ordentlich Luft nach oben, was die präklinische Notfallpsychiatrie betrifft. Und da passt dein Buch super rein. Das Buch kommt Ende September raus, richtig?
Genau, Ende September, letzte Septemberwoche ist geplant. Kann man vorbestellen bei allen Möglichkeiten, wo man Bücher bestellen kann. Also Amazon, Thieme oder eben beim Verlag selber auch, ne? Medizinisch-wissenschaftlicher Verlag in Berlin. Genau.
heißt präklinische Notfallpsychiatrie. Und ja, du bist der Hauptherausgeber und mit deinen Co-Autoren hast du dieses Buch geschrieben. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich finde das Thema extrem spannend und mir ist auch nochmal so aufgegangen im Rahmen dieses Gesprächs, wie ungünstig das eigentlich ist, wenn das Ganze erstmal, wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist und der Notarzt gerufen wird oder die Polizei und die Situation eigentlich schon eben gegen die Wand gefahren ist. Und ja, da viel früher zu intervenieren und einzusetzen, macht da auf jeden Fall Sinn und wird wahrscheinlich auch viel Schaden für den Patienten, für die Patientin abwenden und natürlich auch viele Kosten.
Die Situation haben wir ja regelmäßig in der Klinik, ne? Ja, wo wir merken, stimmt. Okay, da ist jetzt keine Deeskalation mehr angesagt, da ist jetzt also auch eine medizinische Interventionseskalation angebracht, weil wir Patienten dann anders nicht unterstützen können und die anders nicht beruhigen können. Eins ist mir noch eingefallen gerade, wo du vorhin sagtest, was sind so Dinge, die irgendwie oft schieflaufen. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen in den letzten Jahren. Bitte als Notarzt niemals zu einem Patienten sagen, wir nehmen Sie jetzt mit in die Klinik, dann sprechen Sie kurz mit einem Psychiater und dann können Sie wieder gehen. Weil es gibt ja Gründe, warum die Person in die Psychiatrie kommt. Aber das ist zum Beispiel ein ganz ungünstiger und ganz total nutzloser Ausspruch, weil davon hat weder der Patient irgendeinen Gewinn, noch wir in der Klinik irgendeinen Gewinn, wenn jemand dann feststellt, aber wie, ich soll jetzt hier in der Klinik bleiben? Der Notarzt hat doch gesagt, ich kann jetzt wieder nach Hause gehen. Aber das obliegt dann eben auch der Intervention und Beurteilung des Psychiaters, weil es gibt ja auch einen Grund, warum die Person in die Klinik gekommen ist. Also da nochmal die Bitte, das am besten zu unterlassen. Das ist, glaube ich, relativ simpel, das wegzulassen, weil damit ist also weder dem Patienten noch den Kollegen gedient.
Einfach dann, ja, total nachvollziehbar. Simon, danke. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir. Und ja, für das Buch wünsche ich mir, dass es möglichst viele Leute lesen, dass es den Weg findet zu denjenigen, die ja auch gewollt oder nicht Kontakt haben mit hilfebedürftigen psychiatrischen Patientinnen und Patienten.
Genau, wir wissen, dass es davon genügend geben wird, auch in Zukunft.
Absolut.
Genau, vielen Dank für die Einladung. War schön bei dir mal wieder. Und bis zum nächsten
Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Ciao. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.